Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.
Dann, ich freue mich, Ihnen jetzt Silke Reimer ankündigen zu können mit dem Vortrag GIS, gute Karten für Debian. Danke.
Ja, also ich weiß nicht, kann man mich jetzt verstehen über das Mikro oder muss ich das noch näher an den Mund ranbringen? Näher? Okay, dann probiere ich das nochmal irgendwie anders. Das Ganze ist irgendwie meistens nicht für Frauen designt, sowas. Das ist irgendwie etwas ungünstig. Ist das jetzt besser? Gut. Wie bitte? Ja, die Frage ist, ob meine Stimme das verträgt. Also ich probiere es einfach mal aus und wenn es zu leise ist, dann müsst ihr einfach wieder schreien und dann geht das schon irgendwie. Okay, also mein Name ist Silke Reimert. Ich bin ein Beispiel von denjenigen, die bei Debian zwar schon mitarbeiten, aber ich bin noch keine aktive Entwicklerin. Ich habe mich da zwar schon mal angemeldet, aber das zieht sich alles ein bisschen hin. Aber die Zusammenarbeit mit Debian funktioniert trotzdem ganz hervorragend, weil ich sehr gute Sponsoren habe, die, wenn ich dann irgendein Paket baue oder irgendwie aktiv werden möchte, dann die entsprechenden Arbeiten, die ich halt noch nicht machen kann, einfach für mich machen. Also für jeden, der irgendwie daran interessiert ist, einfach mal anfangen mitzuarbeiten und der Rest ergibt sich dann von selber. Okay, mein Thema ist, wie gesagt, Debian GIS, gute Karten mit Debian. Was möchte ich präsentieren? Ich werde erstmal ein wenig darauf eingehen, was ein GIS überhaupt ist, also ein geografisches Informationssystem. Ich stand ein bisschen vor dem Problem, dass ich einfach nicht wusste, wie das Vorwissen ist, wie weit technisches Know-how da ist, wie weit Know-how über geografische Informationssysteme da ist. Ich werde also beide Bereiche versuchen, so ein bisschen zu berühren, aber es wird letztendlich beide Bereiche nur so ein bisschen, also oberflächlich berühren. Wenn irgendwie tiefergehende Fragen sind, dann müssen wir das hinterher irgendwie klären. Frage ist, warum ist GIS für mich als Anwender überhaupt interessant? Darauf werde ich eingehen. Dann so ein bisschen eine kurze Geschichte, wie freie GIS-Software sich in den letzten, fünf Jahren so entwickelt hat, weil es ein bisschen darstellt, warum Debian GIS überhaupt notwendig geworden ist oder an welcher Stelle Debian GIS dann eigentlich ins Spiel kam. Das betrifft eigentlich auch diese Frage, was fehlt trotz freegis.org, denn es gibt eigentlich schon ein Projekt, das eben diese ganzen freien GIS-Projekte bündelt. Warum brauche ich dann noch ein Debian GIS-Projekt? Danach werde ich ein bisschen darauf eingehen, wie die Struktur von Debian GIS ist. Dann, was vor allen Dingen interessant ist, was wurde bisher erreicht? Was ist für die Zukunft geplant an Projekten oder an nächsten Schritten? Und eventuell auch für andere interessant, was gibt es außer Debian GIS? Also wenn ich mich jetzt nicht auf Debian stürzen möchte, sondern auf eine andere Distribution, was für Chancen habe ich dann? Erstmal vorweg, Debian GIS ist ein sehr junges Projekt. Es gibt es erst seit einem halben Jahr. Das ist irgendwann so im September, Oktober entstanden da die ersten Ideen. Und dafür ist heute schon eine ganze Menge erreicht worden. Aber das werde ich halt dann im Laufe des Vortrags noch ein wenig vorstellen. Okay, was ist ein GIS? Die häufigste Definition, die man findet, kommt von Bill, ist von 1994. Ein Geoinformationssystem, GIS, ist ein Informationssystem, mit dem raumbezogene Daten digital erfasst und redigiert, gespeichert und reorganisiert, modelliert und analysiert, sowie alphanumerisch und grafisch präsentiert werden. Das heißt, ich habe im Prinzip einfach erstmal ein Informationssystem, also irgendwie Daten, die ich irgendwie verarbeiten und darstellen möchte. Die Besonderheit besteht darin, dass ich raumbezogene Daten habe. Das heißt, ursprünglich einfach erstmal irgendwie geografische Koordinaten, die miteinander in irgendeiner Form in Beziehung stehen. Das heißt, GIS ist eigentlich erstmal eine spezielle Form der Datenverarbeitung. Was ist jetzt das Spezielle an einem GIS im Vergleich zu einer normalen Datenverarbeitung? Ich habe zum einen das Thema der Darstellung. Ich habe neben den normalen Darstellungen in Form von Tabellen, Strukturen, einfach textuelle Darstellungen, immer die Karten. Wobei das erste Problem schon darin auftritt, dass ich eigentlich eine Kugelform habe, die ich auf die Ebene bringen möchte. Dabei muss ich, je nachdem, welche Fragestellung ich eigentlich betrachten möchte, nämlich geht es darum, Flächen zu messen, geht es darum, Linien zu messen, geht es darum, Winkeltreue zu halten, das ist insbesondere für die Seefahrt dann interessant. Je nachdem muss ich unterschiedliche Mechanismen finden, wie ich die einzelnen geografischen Koordinaten auf die Fläche projiziere. Denn ich meine, weiß wahrscheinlich jeder hier, wenn ich eine Kugel auf die Fläche bringe, dann gibt es immer irgendwo Verzerrungen. Das kriege ich einfach nicht sauber hin. Weiterhin ist dort relevant, habe ich einen sehr kleinen maßstäbigen Bereich, den ich betrachte, oder möchte ich vielleicht den gesamten Weltglobus betrachten. Also ich habe da schon das erste Problem, ich muss mich mit Projektionen beschäftigen. Dann, ich möchte aussagekräftige Karten entwickeln, mit denen ich irgendwie entweder topologisch erkennen kann, wie ich mich in einer Stadt orientieren kann, oder zum Beispiel thematische Daten darstellen möchte, wie stark sind irgendwelche Fließgewässer mit Stoffen belastet oder irgendwas, also irgendwie klassifizierte Darstellung von Flussabschnitten. Das heißt, ich befinde mich da dann irgendwann in dem Bereich der Kartografie, das dann sehr stark in den Grafikdesign und so weiter hineingeht. Also da gleich nochmal ein weiteres Thema, was ich betrachten muss. Dann die Datenanalyse und Datenverarbeitung bringt mich wiederum auf ein weiteres Thema, was mathematisch recht komplex ist, die Topologie. Denn ich habe unterschiedliche Informationen, die in irgendeiner Form miteinander in Bezug stehen. Das heißt, ich möchte, wenn ich einen Punkt habe, wissen, zum Beispiel, wie weit ist er entfernt von, Beispiel Autobahntrasse, die ich plane, wie weit ist die entfernt vom nächsten Haus? Muss ich zum Beispiel irgendwelche Schalldämmmechanismen bauen? Wie stark sind irgendwelche Naturschutzgebiete betroffen? Das heißt, ich muss auch irgendwie verschneiden, Linie mit einer Fläche. Ich möchte wissen, ob, ein Blitzeinschlag in der Nähe von meinen Stromleitungen erfolgt ist oder irgendwas in der Richtung. Das heißt, ich habe immer die Beziehung von Objekten zueinander. Das ist durchaus ein sehr komplexes Thema, was ich halt mit der Topologie dann erst abbilden kann. Gut, das ist die Situation, in der wir uns vor 20 Jahren etwa befanden. Also die Leute hatten irgendwie diese Daten und haben angefangen, die jetzt nicht mehr in Karten, die sie gezeichnet haben, darzustellen, sondern wollten das jetzt anfangen mit Computern darzustellen. Also wurden irgendwelche Systeme entwickelt, die dann meistens desktop-basiert waren, weil Internet einfach damals noch nicht so stark verbreitet war. Was einfach dazu führte, jede Behörde hat so ihr eigenes System entwickelt. Es entstanden unglaublich viele unterschiedliche Systeme, die alle ihr eigenes Datenformat definiert haben. Das heißt, der Austausch zwischen den verschiedenen Systemen wurde extrem schwierig. Dazu kam, dass die GIS-Systeme doch sehr stark, diese ganzen Projektionen, Topologie und so weiter, wirklich nur für Experten wirklich nutzbar waren. Das heißt, irgendwie mal schnell eine Karte sich anzeigen oder irgendwas in der Richtung war überhaupt nicht möglich. Das heißt, GIS war nur etwas für Experten. Auch damals gab es schon freie GIS-Projekte. Das bekannteste ist wahrscheinlich GRAS. Das ist auch heute noch so eins, auf das ich am meisten angesprochen werde. Die meisten denken bei freier GIS-Software, das ist GRAS. Stimmt natürlich nicht, wie wir später sehen werden, aber das ist das prominenteste GIS-Projekt, denke ich mal. Dann gab es noch, habe ich irgendwie vor kurzem mal entdeckt, ein Fortran-basiertes Vektor-GIS, was aber heutzutage überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also ich habe das irgendwann vor einem Jahr mal entdeckt. Ich habe leider den Namen wieder vergessen und habe das jetzt irgendwie so schnell nicht mehr gefunden. Wen es wirklich interessiert, dem suche ich es gerne nochmal raus. Der muss sich dann nochmal an mich wenden. So, dann kamen im Laufe der Zeit neuere Entwicklungen hinzu. Das erste war, Internet gewinnt an Bedeutung. Damit habe ich zum einen die Möglichkeit, überhaupt erstmal Karten ins Internet zu hängen. Das heißt, irgendjemand kümmert sich auf einem Server darum, die Daten, die er hat, so aufzubereiten, dass es für denjenigen, der dann am Browser sitzt, sehr einfach ist, auf dieser Karte zu navigieren. Ich denke, jeder von uns hat irgendwie schon mal einen interaktiven Stadtplan oder mit Map24 gearbeitet oder irgendwas in der Richtung. Also das sind dann die Bereiche, die mit Webmapping bzw. WebGIS gemeint sind. Wobei die Terminologie, die Trennung zwischen Webmapping und WebGIS nicht immer sehr sauber gemacht wird. Ich lasse das einfach mal hier so stehen. Dann der zweite Punkt, der festgestellt wurde, schon dann recht frühzeitig ist. Wir haben jetzt alle irgendwie, ich weiß nicht, eine Naturschutzbehörde hat ihre Naturschutzgebiete erfasst, die Straßenbehörde hat ihre Straßen erfasst und jetzt wollen sie die irgendwie ineinander verschneiden, die Daten. Ich kann die aber gar nicht richtig austauschen. Ich hatte das vorhin schon erwähnt, wir haben einfach zig verschiedene Datenformate. Wie kriege ich die jetzt übereinander? Daraufhin hat sich dann das, damals hieß es noch OpenGIS-Konsortium, entwickelt, das im Übrigen aus dem freien GIS-Projekt GRAS entstanden ist ursprünglich, aus der GRAS Foundation. Die hatten einfach zum Ziel, diese Harmonisierung der verschiedenen Datenformate oder überhaupt erstmal Austauschebenen zu definieren, mit denen ich Karten, Daten und so weiter austauschen kann. Diese Harmonie oder dieser Austausch läuft meistens über HTTP-basierte Schnittstellen, WMS-Spezifikationen, WFS-Spezifikationen. Ich möchte das jetzt nicht im Einzelnen hier behandeln, weil das einfach zu viel ist. Aber auch da hat das Internet einen großen Schritt gemacht, dass ich überhaupt diese Spezifikationen erstmal anwenden konnte. Dann weiteres Thema, was in den letzten Jahren immer interessanter geworden ist, sind die mobilen Geräte. Das sind einmal die GPS-Geräte, mit denen ich überhaupt erstmal Koordinaten erfassen kann. Navigationssysteme, mit denen ich irgendwie, ja, auf denen ich meine Position auch meistens über GPS irgendwie erfasse und gucke, wie befinde ich mich auf der Karte und nach Möglichkeit dann irgendwie gleichzeitig mit einem Routing-System versehen, ich möchte dahin, dass mir dieses Navigationssystem dann sagt, wie ich dahin komme. Und nächstes Thema Location-Based Services, das heißt eigentlich im Prinzip eine andere Methode, die Koordinaten zu erfassen, nämlich über mein Handy, dass ich irgendwie über die Satelliten, die mein Handy anspricht, irgendwie die Position ermittle. Problem bei Location-Based Services ist es meistens, dass die Satellitenbetreiber natürlich die Koordinaten einfach nicht rausgeben, schon aus Datenschutzgründen. Das heißt, da brauche ich meistens irgendwelche speziellen Verträge, dass das dann für ganz spezielle Fälle überhaupt funktioniert. Aber so gesehen, also ich habe zwei neue Themen, die einfach hinzukommen, Internet und mobile Geräte, die dann wieder neue Anwendungsfälle für mich erzeugen im GIS-Bereich. Also wir haben jetzt eine ganze Reihe an GIS-Themen jetzt schon gehabt. Wir hatten Projektion, Kartografie, Topologie. Das sind mehr so die Bereiche, die eigentlich die Experten tatsächlich, die GIS-Experten interessieren. Datenverarbeitung, Datenkonvertierung ebenso. Geodateninfrastrukturen, eigentlich auch nur was für Experten, weil das wirklich sehr komplex ist, dann wirklich gute Geodateninfrastrukturen aufzusetzen. Interessanter wird es für den Anwender dann im Bereich Webmapping, WebGIS. Wenn ich wirklich dann vor dem Browser sitze und da irgendwas machen möchte, dann GPS. Navigationssysteme, Location-Based Services, das sind so die Bereiche, die für den Anwender dann eigentlich interessant werden können. Ja, und jetzt kommen wir zu der Situation 1999. Ich habe jetzt einfach jeden Bereich, den ich da gerade eben erwähnt habe, mal hingeschrieben und man sieht, dass doch ein paar Felder einfach komplett leer bleiben. Also GDI, LBS, GPS, das sind Bereiche, die vor 5-6 Jahren eigentlich relativ, also entweder wirklich komplett überhaupt nicht, also GDI, LBS, da war einfach nichts wirklich vorhanden an freier Software. GPS habe ich jetzt nicht mehr ganz rausgefunden, was wirklich 99 schon da war, aber es war, wenn, dann einfach nur sehr, sehr dünne Schicht. Kartografie gab es durchaus Möglichkeiten mit GMT, eine skriptbasierte Möglichkeit, Karten zu erzeugen. Mit iGMT habe ich dann eine Oberfläche, mit der ich diese Karten dann auch machen kann. Webmapping ist was vorhanden, Desktop, vor allen Dingen das GRAS, wobei bei GRAS einfach schon das Problem für den Anwender ist, es ist sehr kommandozeilenorientiert. Stört erstmal die IT, die GIS-Experten, die vor 20 Jahren damit gearbeitet haben, waren damit zufrieden, das war einfach das Einzige, was existierte. Mich persönlich stört es auch nicht, ich arbeite lieber mit Kommandozeile, aber wenn ich jetzt zu einer Kommune hingehe und sage, setz doch mal das GRAS ein, dann lachen die mich aus, weil kein Sachbearbeiter damit klarkommt. Angenehm war, dass es einfach schon eine ganze Reihe von Basisbibliotheken gab, also GEDAL für die Rasterdatenverarbeitung oder Rasterdatenkonvertierung, OGR für die Vektordatenverarbeitung und Konvertierung, Shapelib, um ein sehr bekanntes Format, nämlich das ESRI-Shapefile-Format zu lesen, zu schreiben, zu editieren, und Proj4, das vor allen Dingen für die Projektionen und Datumkonvertierung und so weiter verantwortlich war. Und es gab erste Ansätze in den Geodatenbanken in Form eines Aufsatzes auf PostgreSQL, nämlich der PostGIS, den PostGIS-Aufsatz, mit dem ich immerhin schon Geodaten in einer PostgreSQL-Datenbank speichern kann und auch schon einfache Abfragen drauf machen kann. Ist noch nicht sehr ausgereift gewesen zu dem Zeitpunkt, aber es gab immerhin schon etwas. Ach ja, genau, das Feld Geodaten unten, das blaue, ein ganz großes Problem im Bereich der Freiheit. Es gibt kaum freie Geodaten. Ist ein Thema, über das man einen eigenen Vortrag halten könnte, möchte ich hier gar nicht so wahnsinnig betrachten, ist aber ein echtes Problem, weil man zwar inzwischen schon sehr viel machen kann mit freier Software, aber meistens relativ wenig präsentieren kann auf solchen öffentlichen Vorträgen, weil man die Geodaten meistens nicht hat. Also kann ich leider auch noch keine Lösung präsentieren, ist einfach ganz schwierig. Gut, das war also die Situation 1999. Das Problem war, die ganzen Projekte kannten sich einfach untereinander nicht. Also es gab so ein paar, ich gehe doch noch mal einen Schritt zurück. Es gab eben diese ganzen Projekte und wie man sieht, gab es auch irgendwie schon Verbindungen zwischen den einzelnen Projekten. Also GRAS hat teilweise schon mit GEDAL gearbeitet, um Rasterdaten reinzuladen. Es gab aber auch wieder sehr native Schnittstellen, um die Geodaten in GRAS reinzubekommen. Das heißt nicht über irgendwelche Basisbibliotheken, die dann einfach zentral gepflegt werden, sondern jedes Programm hat auch irgendwie so seine eigene Schnittstelle zu den Geodaten gehabt. Auch im Webmapping-Bereich, der UML-Web-Server geht über die Shapelib, konnte damit Shapefiles einlesen, das war schon ganz okay, aber insgesamt war die Verknüpfung zwischen den einzelnen Projekten noch relativ gering oder sehr mühselig. Also man musste immer sehr viel Handarbeit machen, damit das tatsächlich funktionierte. Und wie gesagt, es gab zwar schon eine ganze Menge, aber die Leute kannten sich nicht untereinander. Und es war ähnlich wie bei dem Debian-Med-Projekt. Jeder hat so sein Ding gemacht. Jeder hat seine eigene Software entwickelt, aber gar nicht geguckt, gibt es vielleicht andere, die genau das Gleiche machen, was ich auch schon mache. Oder wenn ich selber anfangen möchte mit der Entwicklung, dass ich einfach erstmal den Markt sondiere und schaue, was gibt es denn, wo kann ich mitarbeiten. Sondern viele haben sich einfach hingesetzt und von vorne angefangen, was natürlich irgendwann einfach nicht mehr effektiv ist. Das war dann der Stand 1999. Dann hat sich ergeben, dass, also gut, das ist jetzt zufälligerweise gerade die Firma, an der ich arbeite, deswegen bin ich auch mit dem GIS-Thema da so tief drin. Die drei Geschäftsführer, die die Firma damals gegründet haben, 1999, haben sich gesagt, okay, wir wollen gerne auch im GIS-Bereich Projekte anbieten, dann schauen wir doch mal, was gibt es eigentlich alles. Haben dann so ein bisschen im Internet gesucht und festgestellt, es gibt überhaupt keine Übersicht darüber und haben einfach das, was sie gefunden haben, auf eine HTML-Seite geschmissen und eine Linksammlung gemacht. Also nichts weiter war das. Das war dann irgendwie so eine Seite, auf der man sich schon mal ganz gut orientieren konnte. Das wurde dann einfach irgendwann so viel, dass sie beschlossen haben, nee, das muss jetzt irgendwie ein eigenes Portal bekommen, also irgendwie eine Datenbank, in der das erfasst wird, denn eine HTML-Seite ist einfach, wenn man dann irgendwie drei Seiten erstmal runterscrollen muss, dann macht das keinen Spaß. Das heißt, inzwischen ist das Ganze jetzt als Portal aufgesetzt mit einer Datenbank darunter, wo man entsprechend suchen kann nach bestimmten Begriffen. www.friges.org, ich denke, das wahrscheinlich das umfangreichste Portal, was es zurzeit gibt. Also ich kenne jedenfalls kein umfangreicheres. Es gibt halt eine Übersicht zu freier Software, die Einträge sind alle moderiert. Das heißt, wir schauen uns jeden Eintrag erstmal gezielt an, bevor wir die da eintragen. Es gibt eine Mailingliste, über die freie GIS-Software-Themen besprochen werden können. Es gibt eine CD, wo einfach ein paar RPM-Pakete drauf sind, ein Tutorial dazu. Und es gibt das sogenannte Friges-Team. Die Idee dabei ist, dass wir eigentlich das Ganze ein bisschen auf breitere Basis stellen wollen, weil sich inzwischen herausgestellt hat, dass die Editierung von dem Friges-Projekt so viel Arbeit erfordert, dass es einfach gut ist, wenn Leute, die ebenfalls Ahnung davon haben, über das Portal Möglichkeit haben, da selber Einträge zu machen und auch selber Einträge redaktionell zu bearbeiten und dann ins Netz zu stellen. Also wer da irgendwie mitarbeiten möchte, soll sich das mal anschauen. Der kann dann gerne von uns auch irgendwie ein Login bekommen, dass er an dem Friges-Portal da mitarbeiten kann. Ist, muss ich gleich dazu sagen, dieses neue Friges-Portal ist zurzeit noch über einen anderen Link erreichbar. Das wird wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Wochen umgestellt werden. Gut, aktueller Stand ist, es gibt also über 260 Einträge, also von wegen freie GIS-Software ist GRAS, das ist einfach nicht wahr. Es gibt sehr, sehr viel mehr und es gibt halt jede Menge eingeschriebene Leser auf der Mailingliste. Das war, jetzt fragt man sich, wozu brauche ich jetzt eigentlich noch ein Debian-GIS-Projekt, wenn ich doch eigentlich irgendwie schon diese ganze Vernetzung der Projekte erreicht habe. Denn das ist die Situation, die wir 2004 hatten. Wir haben eigentlich jetzt in jedem Bereich irgendwie eine freie Software, die mehr oder minder eine ganze Menge abdeckt. Also Location-Based Services gibt es, einen Server für Geodatenbanken gibt es inzwischen Ansätze auch für MySQL. Postgres, PostgreSQL ist inzwischen eine sehr ernstzunehmende Datenbank, die wunderbar eingesetzt werden kann. Ich habe weitere Basisbibliotheken, die auch die Geodatenverarbeitung möglich machen und die Verschneidung von Geodaten, dieses GEOS. Im Bereich GDI hat sich sehr viel getan, da ist vor allen Dingen Degree zu nennen, mit dem ich sehr komplexe Geodateninfrastrukturen aufsetzen kann. GeoServer, UMN Web Server sind da ebenfalls wichtig. Was man vor allen Dingen erkennen kann, ist Webmapping ist ordentlich am Boom zurzeit. Also es gibt da jede Menge Produkte. Ich habe da jetzt mal nur so ein paar von den wichtigeren draufgeschrieben, aber da gibt es noch 100 andere. Im Desktop-Bereich hat sich sehr viel getan. Also das QuantumGIS, Jump und Tuban, die haben einfach bieten jetzt richtig grafische Benutzeroberflächen, um auf Daten zuzugreifen. Ja, das QuantumGIS zum Beispiel ist eine Oberfläche, mit der ich auf den GRAS-Daten arbeiten kann. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, auf GRAS eine richtig schöne grafische Benutzeroberfläche aufzusetzen, mit der ich auf die Rasterdaten und auf die Vektordaten von GRAS zugreifen kann, mit der ich Daten digitalisieren kann und die in die GRAS-Datenbank zurückschreiben kann. Das ist für viele Benutzer im Anwendungsbereich einfach absolute Voraussetzung, dass ich eben nicht Kommandozeile brauche, sondern eben solche Tools habe. Jump möchte ich ebenfalls noch mal kurz eingehen, ist einfach ein Tool, mit dem ich nicht nur ein paar Daten visualisieren kann, nicht nur ein paar Daten klassifizieren kann und irgendwie thematische Karten erstellen, sondern extrem gute Geodatenverarbeitung, Pufferbildung, Digitalisierfunktionen mit einzelne Knoten löschen, snappen, Löcher in Polygone reinschneiden. Also wirklich sehr, sehr komplexe Geodatenverarbeitung und Geodatenprocessing mit Vereinigung von Objekten, mit Verschneidung von Objekten und so weiter. Also das ist meiner Meinung nach das Tool, was eigentlich am weitesten ist im GIS-Bereich, also im Desktop-GIS-Bereich. GPS-Navigation sieht man auch. Es gibt jede Menge Produkte. Das Problem, was ich bei GPS einfach noch sehe, ist, es gibt zwar die Möglichkeit, die Daten zu erfassen und auch irgendwie dann nachher darzustellen, aber es bleibt bisher bei der Erfassung von einzelnen Punkten und es ist noch relativ schwierig, daraus dann zum Beispiel Linien zu erzeugen oder irgendwie Flächen zu erzeugen und die Daten vernünftig hinterher weiter zu verarbeiten. Also GPS, wie gesagt, ist ein Bereich, wo einfach sehr viele kleine Sachen da sind, aber so der richtige Sprung zur ganz tollen Anwendung nach meinem Eindruck bisher jedenfalls noch fehlt. Ich lasse mich da allerdings gerne belehren, wenn jemand was anderes dazu weiß. So, warum brauche ich jetzt Debian GIS? Ich habe das Problem, ich habe zwar die ganzen Pakete, sie sind auch alle irgendwie miteinander vernetzt. Also ich hatte gerade gesagt, mit QGIS kann ich irgendwie auf GRAS-Daten arbeiten, aber es ist alles extrem kompliziert zu installieren. Also ich muss dann irgendwie die Pakete alle einzeln kompilieren, mit ganz bestimmten Konfigurationen versehen, damit das überhaupt irgendwie funktioniert. Also damit ich QGIS mit GRAS laufen kann, muss ich QGIS speziell kompilieren. Ich muss GRAS speziell kompilieren. Ich muss noch einige Bibliotheken speziell kompilieren und dann gleich noch ein zweites Mal kompilieren. Also es ist irgendwie alles ganz furchtbar umständlich. Dazu kommt, dass diejenigen, also die GIS-Experten, die dann nachher diese Tools anwenden möchten, einfach kaum Ahnung haben von Installationen. Also ich war eine Zeit lang darüber sehr überrascht. Ich hatte meinen Eindruck, ja gut, GIS-Experten, das sind Leute, die von IT eigentlich richtig viel Ahnung haben müssten. Aber mir ist das ganz oft begegnet, dass die gesagt haben, ich habe keine Ahnung, wie ich das eigentlich installieren soll. Das heißt, die standen relativ hilflos vor dieser ganzen Software und haben dann gesagt, ja gut, dann nehme ich doch lieber irgendwie das, was von dem Marktführer kommt. Da schmeiße ich die CD rein, installiere das und dann habe ich die Software schon mal drauf. Muss man die Daten immer noch reinkriegen, aber das muss man bei freier Software auch. Also war für die einfach viel zu kompliziert, diesen ersten Schritt zu schaffen, erstmal überhaupt irgendetwas zu sehen. Andererseits wollen wir genau diese breite Anwenderbasis. Also auch wir als Entwickler von freier GIS-Software, weil wir, also gut, das umfangreiche Testen ist, klingt jetzt so ein bisschen nach Beta-Tester, aber es ist einfach so, dass wenn Leute anfangen, die Produkte zu benutzen, ich auf einmal viel mehr Rückmeldungen bekomme, was an Anforderungen da sind. Das heißt, ich schwebe nicht so im luftleeren Raum mit meiner Entwicklung, sondern ich weiß auch, in welche Richtung ich eigentlich wirklich gehen muss. ich merke, wo vielleicht Sachen dann für den Endanwender tatsächlich doch nicht so rund laufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir halt eine GUI überlegt, die für mich adäquat ist, aber für den breiten Anwenderkreis ist das unter Umständen viel zu komplex. Das heißt, ich brauche die breite Anwenderbasis, um diese Rückmeldung zu bekommen. Dazu kommt, dass je breiter die Anwenderbasis ist, desto größer wird dann auch mittelfristig die Entwicklerbasis. Denn es gibt immer wieder ein paar Anwender, die sich irgendwann dann doch da reinfuchsen und anfangen, entweder Softwareentwicklung zu machen oder tatsächlich gute Dokumentation zu schreiben. Denn das ist ja auch meistens etwas, worauf die Entwickler meistens keine Lust haben. Mir geht es jedenfalls so, ich habe keine Lust, Dokumentation zu schreiben. Es gibt aber manchmal Nutzer, die einfach ihre Erfahrungen mit dem Produkt gerne aufschreiben und das einem zur Verfügung stellen. Das heißt, auch aus der Hinsicht ist eine breite Anwenderbasis durchaus gewünscht. Und es führt einfach insgesamt zu der Verbreitung von freier GIS-Software, was ich an sich schon mal begrüßenswert finde, wenn es eben nicht nur die marktführenden Produkte irgendwo gibt, sondern einfach insgesamt eine etwas breitere Struktur an GIS-Programmen. Und der nächste Schritt, der ganz wichtig war für Debian GIS, wir wollten eine Harmonisierung der Pakete erreichen. Vielleicht eine kleine Story, wie das Ganze eigentlich entstanden ist. Ursprünglich gab es ein paar Leute, die halt GRAS angewandt haben und die das mit QGIS auf GRAS arbeiten wollten und jedes Mal gesagt haben, okay, ich kriege das einfach nicht installiert. Und die haben angefangen, Druck zu machen und haben einfach erstmal eine Mailingliste in Debian eingerichtet und haben gesagt, wir machen jetzt eine Mailingliste, mit der wir einfach mal GRAS voranbringen wollen, damit wir mit QGIS darauf arbeiten können. Daraus sind dann verschiedene Anforderungen entstanden und die haben das streute dann immer weiter, bis dann irgendwann tatsächlich eine richtige Debian-GIS-Liste daraus geworden ist. Also das Ganze ist eigentlich kommt von unten, von einem ganz konkreten Bedürfnis, von einem ganz konkreten Problem, GRAS in Zusammenarbeit mit QGIS, mit dieser GEDA-Bibliothek, was dann schließlich dazu geführt hat, dass dieses Debian-GIS-Projekt überhaupt erst entstehen konnte. Ja, bevor ich jetzt darauf eingehe, was wir mit Debian GIS bisher gemacht haben, erstmal ganz kurz die Struktur. Also Debian GIS nutzt die Infrastruktur von Elliot, die wahrscheinlich den meisten hier bekannt ist. Ist einfach eine Möglichkeit, relativ leicht Infrastruktur aufzusetzen in Form von Mailinglisten, Bugtrackern, eine Seite, eine Wiki-Seite, mit der ich irgendwelche Informationen erfassen kann und so weiter. Wir haben bisher eine Mailingliste, hatte ich schon erzählt, dann eben dieses Wiki, auf der die entsprechenden Informationen zu Debian GIS verwaltet werden, ein Bugtracker, in dem man nicht funktionierende Sachen über die einzelnen Debian GIS-Pakete beschreiben kann und ein Repository, in dem verschiedene Debian GIS-Projekte schon mal gelagert werden. Das Ganze ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Ich würde es eigentlich eher unter Debian GIS vermuten. Das Ganze befindet sich immer unter dem Stichwort Package GRAS. Das hatte ich ja erzählt, dass es aus dieser GRAS-Community herausgekommen ist. Daher dieser etwas verwirrende Name. Noch ein Punkt zu dem Repository. Das Repository ist eigentlich eines für experimentelle Pakete, meiner Meinung nach. Es gab darüber Diskussionen. Wir haben dieses Repository ursprünglich eingerichtet, um einfach Pakete, die wir so als Zwischenstadium installieren, dann leicht zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, irgendwelche Verbesserungen an meinen Paketen zu machen und die kriege ich nicht gleich in Debian Main rein, dann schmeiße ich sie erstmal auf dieses Repository drauf, damit die anderen Entwickler an Debian GIS mein Paket testen können. Macht einfach erstmal Sinn. Das heißt, wenn jemand das wirklich intensiv einsetzen möchte nachher in der Praxis, sollte er warten, bis wir das Paket in Debian Main auch reingebracht haben. Was allerdings auch bei jedem Paket dann der nächste Schritt sein sollte. Gut, was wurde bereits erreicht? Also nochmal die Harmonisierung von GRAS, QGIS und GEDAL. Was ist das Problem daran gewesen? Also GEDAL ist eine Bibliothek zur Konvertierung von Rasterdaten. GRAS ist ein Programm, das Rasterdaten verarbeiten kann. Benutzt GEDAL, um Rasterdaten einzuladen. QGIS ist ein Programm, das auf GRAS Rasterdaten zugreifen kann. Allerdings braucht es dafür GEDAL als Datenkonvertierungsprogramm. Das heißt, ich habe irgendwelche Rasterdaten, die ich nach GRAS reinbringen möchte. Ich habe QGIS, das auf GRAS-Daten arbeitet, das aber über GEDA geht, um die GRAS-Daten zu lesen. Jetzt fange ich an und möchte GRAS bauen. Dazu brauche ich also GEDA, damit GRAS GEDA nutzen kann. Ich baue also GEDA, baue daraufhin GRAS. Jetzt kann ich aber mit QGIS immer noch nicht auf die GRAS-Daten zugreifen, weil GEDA ja noch nicht mit GRAS-Unterstützung gebaut ist. Das heißt, ich muss jetzt GEDA nochmal neu bauen und diesmal mit GRAS-Unterstützung, weil erst jetzt GRAS zur Verfügung steht. Ich habe also irgendwie so eine zirkuläre Abhängigkeit. Ich muss GEDA bauen, um GRAS zu bauen, aber ich brauche GRAS, um GEDA so zu bauen, dass QGIS das auch nutzen kann. Ein Problem, was sich irgendwie mit Paketierung einfach nicht lösen lässt. Also per Hand kann ich das natürlich relativ leicht machen, aber wie mache ich das jetzt so, dass ich tatsächlich Pakete habe, die jemand einfach mit apt-get install installieren kann? Die Lösung bestand letztendlich darin, dass GEDA die Möglichkeit vorsieht, Plugins zu laden, die dann noch jeweils eine ganz spezielle Datenquelle einbinden. Das heißt, ich kann jetzt GEDA bauen, ohne GRAS-Unterstützung. Ich kann GRAS bauen und dabei auf GEDA zugreifen. Und jetzt kann ich ein neues Paket bauen, das nennt sich dann GEDA GRAS, mit dem ich auf GRAS zugreife, das von den GRAS-Bibliotheken abhängig ist und von den GEDA-Bibliotheken abhängig ist und das dann letztendlich ein Plugin erzeugt, das an eine bestimmte Stelle so installiert wird, dass GEDA es einfach findet, wenn es aufgerufen wird. Und damit haben wir das Problem letztendlich gelöst. Aber Debian GIS war letztendlich der Fokussierungspunkt, dass alle diejenigen, die daran beteiligt waren, nämlich die GRAS-Entwickler, QGIS-Entwickler, GEDA-Entwickler und die entsprechenden Package-Maintainer, um dieses Problem erstmal überhaupt gemeinsam zu diskutieren. Das heißt, Debian GIS hat da erstmal die Grundlage geschaffen, eine Diskussionsgrundlage geschaffen. Das war das Wichtige dabei. Wir haben weiterhin erstmal eine Analyse gemacht, was ist in Debian überhaupt drin? Und haben daraufhin ein paar Pakete einfach erstmal identifiziert, die schon lange immer als Wunsch irgendwie herumgeisterten, aber nie paketiert worden sind. Nämlich einmal PostGIS als Geodatenbank und der UNMAP Map Server. Für beide gab es immer irgendwo mal irgendwelche Pakete, die von irgendjemandem gebaut worden sind, als inoffizielle Debian-Pakete zur Verfügung standen. Wir haben es jetzt das erste Mal so weit, dass alle diejenigen, die dort irgendwelche Debian-Pakete bauen, sich zusammengetan haben und jetzt gemeinsam daran am Arbeiten sind, um das richtig mal in Debian reinzubringen und nicht immer nur irgendwelche inoffiziellen Pakete bereitzustellen. Bisher sind PostGIS und der Map-Server immer noch nicht in Debian Main drin, aber das ist halt, wie gesagt, jetzt in der Diskussion. Und dafür, dass das erst ein halbes Jahr existiert, das Projekt ist da meiner Meinung nach schon eine ganze Menge wirklich passiert. Der nächste Schritt, der mir sehr am Herzen liegt, ist die Analyse der Java-Pakete. Ich denke, hier wissen wahrscheinlich alle um die Problematik von Java, dass ich nämlich zwar freie Java-Software schreiben kann, dass ich aber meistens darauf angewiesen bin, eine unfreie Java-Maschine oder irgendwelche unfreien Java-Bibliotheken zu nutzen, um überhaupt das Programm dann laufen zu lassen. Das heißt, letztendlich ist es zwar irgendwie freie Software, aber irgendwie nicht so richtig, was dann bei Debian dazu führt, dass es eben nicht in Debian Main drin ist, sondern in einem speziellen Bereich, den Debian Contrib, der ganz klar signalisiert, nein, es ist nicht Software, mit die ich ganz komplett mit freier Software laufen lassen kann. Das Problem ist, es gibt zwei extrem gute GIS-Projekte, nämlich Jump und Degree, die einfach im GIS-Bereich unglaubliche Bedeutung haben, die ich damit aber nicht komplett frei habe. Jump ist eben, wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Desktop-GIS. Degree ist das Projekt, was man einsetzen sollte, wenn man wirklich große Geodateninfrastrukturen aufsetzt, wenn ich ein bisschen mehr machen möchte, als einfach nur irgendwelche Karten liefern. Es hat sich jetzt vor ein, zwei Monaten jemand gefunden, der genau diese Problematik analysiert hat, der jetzt anfängt zu gucken, welche Projekte lassen sich schon mal ohne, also nur mit dem ClassPath, also mit freien Compilern kompilieren und dann mit freien Virtual Machines und Klassen dann auch laufen lassen. Also es gibt ein paar Bibliotheken, bei denen das funktioniert. Es gibt ein paar Bibliotheken, die dann noch von irgendwelchen PostgreSQL-Bibliotheken abhängig sind, die demnächst wahrscheinlich nach Main reinrutschen. Jump und Degree sind leider noch nicht so weit, aber wir hoffen, dass wir damit ein bisschen Druck ausüben können auf die Entwickler, dass sie einfach auf solche Sachen ein bisschen achten und dass wir das irgendwie mittelfristig dann doch nochmal in Debian Main reinkriegen. Ist aber immer noch, also bei Jump und Degree immer noch ein Problem. Ja, jetzt habe ich hier mal eine Auflistung gemacht der Pakete, die in Debian tatsächlich schon vorhanden sind. Also im Desktop-Bereich, die wichtigen sind eigentlich alle da. Die Basisbibliotheken, die wichtigen, sind inzwischen auch alle da. Geodatenbanken, gut, Postgres ist in dem Debian GIS mit drin, aber noch nicht als offizielles Paket, soweit ich weiß. UML Map Server das gleiche, auch als Debian GIS-Paket, aber noch nicht als offizielles. Und GMT war vorher auch schon drin, also im Kartografiebereich. GPS gibt es, wie man sieht, auch eine ganze Menge Pakete schon in Debian. Die sind tatsächlich auch in Debian Main schon drin. Also wie gesagt, bei mir ist prinzipiell das Problem, dass ich im GPS-Bereich den echten Anwendungsfall bisher noch nicht gesehen habe. Oder beziehungsweise es ist schon relativ einfach, Daten zu erfassen und irgendwie auf den Rechner drauf zu kriegen. Es ist aber noch, es gibt noch nicht den einfachen Pfad von meinen GPS-Koordinaten zu Vektordaten, die ich tatsächlich in echten Fragestellungen dann verwenden kann. Dieser Schritt fehlt einfach noch in der Umsetzung von freier GIS-Software insgesamt. Also ich denke, wer da sich berufen fühlt, was zu machen, da wäre ich super dankbar für, weil das immer wieder ein Thema ist, auf das ich angesprochen werde. Ja, wie geht es weiter? Ich hatte von ein paar Projekten jetzt erzählt, die als Debian GIS-Pakete in unserem Debian GIS-Repository eben zur Verfügung stehen. Das nächste Ziel muss einfach sein, diese Pakete so weit zu kriegen, dass wir einen Sponsor finden, dass der die auch hochlädt, beziehungsweise wir haben auch selber ein paar Debian-Entwickler mit dabei, dass die halt sagen, okay, das Paket ist jetzt so weit, dass wir es hochladen können. Das ist einfach einer der nächsten Schritte. Denn wir haben eigentlich nicht vor, irgendwie ein Fork von Debian zu machen, indem wir dann irgendwie unsere eigenen inoffiziellen Debian-Pakete irgendwo auf irgendeinem Repository halten. Weiteres Problem ist, ein paar von den Paketen, die wir bauen, also wir wissen definitiv, dass sie alle auf der Standard-Intel-Architektur laufen. Wir haben aber natürlich einfach nicht die Infrastrukturen, um die jetzt auf anderen Architekturen überhaupt erstmal bauen zu lassen. Das heißt, allein das ist schon ein Grund, sie nach Debian Main reinzukriegen, um zu gucken, auf welchen Architekturen laufen sie und wo müssen wir eventuell noch ein bisschen Arbeit reinstecken, damit sie auch auf anderen Architekturen laufen. Dann hatte ich gesagt, die Befreiung der Java-Pakete, wobei mir eben Jump und Degree besonders am Herzen liegen, aber es gibt auch noch einige andere Pakete, die ganz bestimmt wichtig und interessant wären. GPS-Unterstützung ist, halt eigentlich weniger ein Problem von Debian, sondern insgesamt ein Problem von FreeGIS. Und die Dokumentation von Debian GIS ist meiner Meinung nach bisher vor allen Dingen entwicklerbasiert. Also wir müssen irgendwann dahin kommen, dass wir eine einfache Installationsanleitung für Leute haben, die sagen, okay, ich möchte irgendwie einen Desktop-GIS haben, mit dem ich folgende Aufgaben erstellen kann. Was muss ich denn jetzt für Pakete installieren? Also ein bisschen in die Richtung Customized Debian Distribution, wie der Andreas Tille das vorgeführt hat. Das wäre meiner Meinung nach ein Ziel von Debian GIS. Aber so weit sind wir halt zurzeit noch nicht. Das andere, was mir relativ wichtig ist, ist, dass wir nicht noch ein weiteres von vielen GIS-Projekten gründen, mit dem wir irgendwie anderen schon existenten GIS-Projekten Konkurrenz machen. Das heißt, mir würde vorschweben, dass man die Paketierungsfragestellung tatsächlich in Debian GIS behandelt. Aber wenn es wirklich darum geht, zum Beispiel die GPS-Fragestellung voranzutreiben, würde ich eigentlich eher auf freegis.org verweisen. Oder ein weiteres Thema, Metadaten im GIS-Bereich, wie man die vernünftig verwalten oder bearbeiten kann, auch eigentlich ein Thema, was meiner Meinung nach in freegis.org diskutiert werden sollte. Außerdem gibt es weitere Paketierungsprojekte. Ich werde gleich nochmal eine Liste vorstellen von anderen Paketierungsprojekten. Ich denke, dass die Ergebnisse, die wir dort erzeugen im Debian-GIS-Bereich, dass wir die an die anderen Paketierungsprojekte weitergeben sollten, damit die auch davon profitieren. Also durchaus Zusammenarbeit mit anderen Projekten. Und dann das ganz große Fragezeichen, freie Geodaten. Also ich bin jetzt so weit, dass ich ganz viele GIS-Anwendungen erzeugen kann. Aber wie gesagt, ich kann relativ wenig zeigen oder es ist für den Anwender zu Hause oft von wenig Nutzen, weil er zwar die Software hat, aber eigentlich keine Daten hat, die er hereinkriegen kann. Das heißt, wenn man da wenigstens ein paar vernünftige Beispielanwendungen oder Beispieldaten anhand hätte, wäre das schon ganz gut. kurzer Überblick, was gibt es außer Debian? Das eine ist das Fedora-Projekt, das ja ein Red Hat-basiertes Projekt ist, was im Prinzip die Strukturen, die Debian hat, jetzt nochmal nachbildet auf RPM-Paketierungsbasis. Auch dort gibt es seit letztem Sommer verstärkt Bemühungen, auch GIS-Projekte mit reinzubringen. Ich habe da durchaus auch ein bisschen dran mitgearbeitet, deswegen bin ich ein bisschen drin in der Diskussion. Die sind längst nicht so weit wie Debian GIS. Also die sind jetzt vor allen Dingen dabei, die ganzen Basisbibliotheken reinzubringen, um dann die Desktop-Anwendungen darauf aufsetzen zu können. Das ist so der Stand bei Fedora. Dann gibt es eine ganze Reihe von GIS-Projekten, die in SUSE drin sind. Das ist das LinGIS-Projekt. Und es gibt ein Projekt, das auch letztes Jahr entstanden ist. Also man muss dazu sagen, die ganzen Projekte sind eigentlich von 2004, was eigentlich zeigt, dass gerade letztes Jahr irgendwie so ein Bedarf war. Also wir haben jetzt irgendwie ganz viel, was wir machen können, aber wir können es irgendwie noch nicht so richtig installieren. Also das war irgendwie in allen Bereichen, war das letztes Jahr richtig, richtig aktuell, so dass es dann eben auch in allen Richtungen irgendwie geboomt hat an der Stelle. Diese FOSS-GIS-Suite ist im Prinzip die Idee, ich baue eine Change-Root-Umgebung und schmeiße da alles rein, was ich für meinen GIS-Bereich brauche. Also ich kompiliere alles, was ich brauche und schmeiße es einfach in einen Pfad rein. Alle Bibliotheken, alle Abhängigkeiten. War letztes Jahr sehr aktiv, ist jetzt so ein bisschen eingeschlafen und ich glaube auch, dass es letztendlich eher zu mühselig ist. Also die Idee dabei war eigentlich, dafür zu sorgen, dass man nicht irgendwie für die ganzen Red Hat-basierten Systeme hier nochmal ein Red Hat-Paket und dann nochmal ein Red Hat-Paket bauen muss. Aber wenn man wirklich ernsthaft das kommerziell einsetzen möchte, halte ich das für nicht ganz den richtigen Weg, weil ich irgendwie einen Überblick darüber haben möchte, welche Version von welchem Paket habe ich jetzt eigentlich auf meinem System installiert. Und das ist damit meiner Meinung nach relativ schwierig zu handhaben. Dann gibt es eine ganze Menge von GIS-Live-CDs. Ich habe im Internet so eine Seite gefunden, mit der man sich mal so eine Übersicht von Live-CDs anschauen konnte. Das waren alle, die im GIS-Bereich tätig sind. Ich habe die mir jetzt nicht alle angeschaut. Das heißt, ich kann da jetzt eigentlich auch relativ wenig zu sagen, welches jetzt ganz besonders gut ist. Also ich denke, wen das interessiert, der muss die einfach mal selber ein bisschen ausprobieren. Die meisten haben aber in irgendeiner Form GRAS drauf. Die meisten haben in irgendeiner Form weitere Desktop-Anwendungen drauf, sodass man da jedenfalls ein bisschen was rumspielen kann. Ja, Fazit. Es gibt bereits eine ganze Menge von interessanten Paketen im GIS-Bereich, die zum großen Teil auch in Debian drin sind, wenn auch noch nicht komplett in Debian Main. Es gibt immer noch Mitarbeit gewünscht, also wir müssen einfach noch Leute haben, die die Pakete auch testen, installieren, irgendwie Rückmeldung geben, ob irgendwo irgendwas kracht. Wir müssen die Dokumentation ausbauen und wir haben noch jede Menge Pakete, die eben noch nicht drin sind, die einfach noch spannend sind. Auch da können wir gut noch Mithilfe gebrauchen. Hatte ich erwähnt, ich bin der Meinung, wir brauchen eine Zusammenarbeit mit anderen Projekten und es gibt einfach nach wie vor das Problem freie Geodaten. Ja, und damit bin ich eigentlich am Ende. Hoffe, ja doch, das passt vom Zeitrahmen ganz gut und ja, hoffe jetzt auf Fragen. Ja.
Warum heißt der Titel gute Daten Debian? Hätte auch SUSE oder hätte sonst wie heißen
können? Gut, es ist ein bisschen historisch besingt sozusagen. Erstens, ich arbeite ganz besonders viel mit Debian. Daher bin ich vor allen Dingen im Debian GIS-Projekt aktiv. Das war der Auslöser, warum ich dann irgendwie vorhatte, das hier mal vorzustellen. Und ich habe dann, als ich angefangen habe, den Vortrag wirklich intensiv vorzubereiten, festgestellt, dass es eben einfach noch ein paar andere Projekte gibt, die ich zumindest mal vorstellen muss. Und vor allen Dingen habe ich festgestellt, ich muss erst mal ein bisschen was erzählen, was gibt es eigentlich an freier GIS-Software. Und dadurch ist es jetzt ein etwas eher allgemeinerer Vortrag geworden, das stimmt schon, ja. Aber das Auslöser war, dass ich vor allen Dingen im Debian GIS-Projekt aktiv bin und das hier vorstellen wollte. Ja. Und na gut, das andere war, der Andreas Zille hatte mich gefragt, ob ich den Vortrag halten möchte und dadurch ist es dann auch das Thema geworden.
Vielleicht passt das zu der Frage, also von mir wäre die Frage, Debian ist ja dafür bekannt, dass es international vor allem auch die Entwicklergemeinschaft hat, nicht jetzt auf Europa oder Deutschland so beschränkt ist. Inwieweit sind die Pakete, die jetzt hier mit einfließen, vor allem innerhalb Deutschlands in Anwendung oder international ist das Ganze? Ich denke auch so ein bisschen an diesen Punkt Datenmangel. Daten werden ja häufig, gerade Freidaten, denke ich, vor allem lokal erhoben.
Ja, so ein GIS an sich ist ja erstmal unabhängig von den Daten. Also insofern, ja klar. Ja. Gut, das waren ja eigentlich mehrere Fragen. Also das, wo wird es eingesetzt? Das ist ein bisschen abhängig von der Thematik. Also das GRAS zum Beispiel ist vor allen Dingen in Italien unglaublich aktiv. Es hat sich, ich weiß nicht genau, woher das gekommen ist, aber es hat sich so ergeben, dass es tatsächlich auch im kommunalen Bereich und in sehr vielen Instituten relativ stark eingesetzt wird. Das heißt, genau in dem Bereich gibt es auch relativ viele italienische, entweder Debian-Entwickler oder Debian-Assoziierte, die sich dann in dem Debian-GIS-Projekt engagieren. Was den Webmapping-Bereich angeht, gibt es eigentlich zwei Schwerpunkte. Da haben wir einmal den UML-Map-Server, der vor allen Dingen in Kanada entwickelt wird. Auch in enger Zusammenarbeit mit den PostGIS-Entwicklern. Also da ist die Nutzergemeinde PostGIS, Map-Server, ja, und Jump kommt auch aus der Ecke. Also das ist eine sehr, sehr starke Community, was unter anderem auch darin begründet ist, dass in Nordamerika die Idee eben ist, okay, Geodaten, die vom Staat erfasst werden, werden als Public Domain freigegeben. Das bedeutet, in Amerika haben die eine ganz, ganz andere Situation, was freie Geodaten angeht. Ich habe eine sehr, sehr starke Auflösung von Straßendaten, die ich für die gesamten USA bekommen kann. Das heißt, die haben einfach nicht das Problem, wie wir es haben. Die können einfach hingehen und sagen, hier ein paar Daten reinschmeißen in mein GIS und damit kann ich was präsentieren. Das Problem haben wir hier, also gut, weiterer Schwerpunkt, also Nordamerika. Und Geodateninfrastrukturen, da ist der Schwerpunkt tatsächlich wieder in Europa. Also die eigentliche Organisation, die diese Spezifikation entwickelt, sitzt zwar in Amerika, aber das Degree-Projekt ist situiert in einer Firma, die in Bonn sitzt. Und die sind da sehr aktiv auch in Nordamerika bei der Entwicklung der Spezifikationen. Ja, da war noch eine Frage. Naja gut, jeder sammelt im Prinzip das, was er braucht. Also es ist, sagen wir mal so, es gibt Daten, man trennt bei Geodaten die Geobasisdaten von den Geofachdaten. Die Geobasisdaten sind eigentlich alle Daten, die so von den Vermessungs- und Katasterämtern erfasst werden. Das sind Straßen, Gebäude, überhaupt erstmal topologische Nutzung, also wo habe ich einen Wald, wo habe ich einen Fluss, wo habe ich... keine Ahnung, irgendwas, also Landschaften erfassen. Das betrifft auch Daten wie Gemeindegrenzen, selbst die kann man nicht frei bekommen oder nur sehr, 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 sehr stark vereinfacht. Postleitzahlenbereiche, all solche Sachen würden erstmal schon mal viel helfen, dass man überhaupt die Daten, die man vielleicht als Sachdaten zur Verfügung hat, vernünftig verknüpfen kann. Also, so wie gesagt, die Geobasisdaten, das wäre eigentlich erstmal der erste Schritt, den man macht. Die Geofachdaten, ich denke, da wird man so schnell nicht dahin kommen, dass die tatsächlich frei verfügbar sind. Das, gut, wir wären ja schon froh, wenn wir die Geobasisdaten überhaupt hätten. Ja, also, jein. Also es ist so, dass diejenigen, die bei Debian GIS aktiv sind, ganz massiv an ganz speziellen GIS-Projekten einfach Interesse haben und die auch wirklich dann reinbringen. Und ich glaube, wir haben in Debian GIS nicht so sehr das Problem wie in Debian Med, dass wir es überhaupt erst bekannt machen müssen. Es gibt unglaublich viele Leute, die an GIS interessiert sind und ein ganz spezielles Interesse an ganz speziellen Projekten haben. Und damit hat Debian GIS überhaupt erstmal, Debian GIS bietet für die im Prinzip erstmal überhaupt einen Fokussierungspunkt, an den sie sich wenden können, um das dann reinzubringen. Aber eigentlich ist es eher so, dass wir von außen angesprochen werden oder dass die Leute auf uns quasi automatisch aufmerksam werden. Es gibt durch dieses FreeGIS-Projekt und durch diverse andere Mailinglisten einfach inzwischen eine Struktur, wie die freien GIS-Entwickler ganz stark miteinander vernetzt sind. Und das ist eine viel größere Gemeinde als beim Debian-MID-Projekt, ist jedenfalls mein Eindruck. Und wir haben natürlich das Debian-GIS-Projekt, als es dann gestartet wurde, auf diesen bekannten Mailinglisten erstmal bekannt gemacht, sodass das eigentlich, dass wir dieses Problem mit der Werbung eigentlich nicht haben. Ich glaube, da war erst, oder? Die kann man kaufen bei den Vermessungsämtern. Genauen Preis weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich habe die noch nie gekauft. Wie bitte? 40 Euro pro Bundesland? Okay, also das Problem ist, man verkauft sie dann mit bestimmten Nutzungsbedingungen. Also war gerade die Frage, wie man überhaupt an diese Geobasisdaten rankommen kann. Also man kann die kaufen bei den Landes- und Vermessungsämtern. Das erste Problem ist, ich muss für jedes Bundesland eine eigene Organisation ansprechen. Also das ist nicht bundesweit organisiert. Zweites Problem ist, ich muss natürlich dafür zahlen. Drittes Problem ist, ich zahle für ganz bestimmte Nutzungen. Also zum Beispiel, ich kann es dann nur privat nutzen. Oder ich kann es nur im Intranet nutzen für, ich weiß nicht, ganz wenige Nutzer. Also irgendwie Internetanwendungen damit aufbauen, kann ich total vergessen. Ist einfach nicht möglich. Oder es ist so teuer, dass ich das gar nicht machen möchte. Also es ist ganz beschränkter Bereich und da muss man einfach sehr genau gucken, was will man und lohnt sich das dann zu bezahlen. Auf die Daten zugreifen mit freier Software ist prinzipiell möglich, wenn ich die Nutzungsrechte an den Daten habe. Also die Software kann die topografischen, also die Daten, die von den Landesvermessungsämtern kommen, sind prinzipiell mit freier Software lesbar. Also das ist kein Problem. Also kommt sehr darauf. Also es gibt die Rasterdaten, das sind einfach schon vorgefertigte Karten, die ich dann in irgendeiner Form nutzen kann. Da kommt es dann darauf an, was ich damit machen will. Also Grundlage ist irgendwie immer in irgendeiner Form GEDAL. Das ist halt dieses Rasterkonvertierungsprogramm, mit dem ich dann wahlweise den UML-Map-Server bestücken kann oder GRAS, die Daten in GRAS reinladen kann oder die Daten mit Jump lesen kann oder mit Tuban oder mit QGIS. Also da gibt es diverse Möglichkeiten. Zweites sehr bekanntes Datenformat von den Vermessungs- und Katasterämtern ist das EDBS-Format. Das ist ein Austauschformat für eben diese Landnutzungskarten, also diese ATKIS-Daten und ALK-Daten. Da sind dann die Straßen, Gebäude, Flurstücke, Landnutzung, also sowas wie, ist das jetzt ein Fluss oder ist das eine Grünfläche oder irgendwas in der Richtung, das ist da alles erfasst. Für die EDBS-Daten gibt es drei Tools eigentlich. Es gibt ein Visual Basic programmiertes Tool, was allerdings dann auch nur unter Windows läuft. Es gibt einen Konverter, der nennt sich EDBS Extra, der allerdings vor allen Dingen die ATKIS-Daten lesen kann. Die hat mit den ALK-Daten, also mit den noch aufgelösteren Daten, Probleme. Und es gibt einen Konverter, der nennt sich Epsilon oder Edpsilon. Der ist, gut, den haben wir entwickelt, findet man dann über Intervation. Der kann sowohl ALK als auch ATKIS-Daten lesen, hat aber im Moment nur die Schnittstelle nach Oracle Spatial, weil das gerade der Kundenauftrag war. Wir sind gerade daran am Arbeiten, das dann auch für Shapefiles und PostGIS zur Verfügung zu stellen, dass man die dann auch da reinschmeißen kann, die Daten. Also es gibt Konvertierungsprogramme, das ist allerdings noch nicht so richtig gut mit den anderen Programmen verknüpft. Also auch das wäre mein Ziel, dass zumindest das Epsilon auch, dass man es irgendwann einfach über eine grafische Oberfläche aufrufen kann und sagen kann, da liegen meine Dateien und bitte als Shapefile exportieren oder irgendwas in der Richtung. Das sind so die nächsten Schritte, die da anstehen. Aber lesbar ist jedenfalls alles, also sowohl die EDBS-Daten als auch die Rasterdaten sind lesbar. Weitere Fragen? Ja?
Das Thema GIS ist ja nicht ein Thema, sag ich mal, für einen Privatanwender zu Hause. Ich will ja nicht meine Urlaubsroute erklären oder so. Das ist ja doch mehr ein gewerbliches oder auch kommunales Thema. Wie sind da die Makler aus? Gibt es da schon Akzeptanz oder Nachfrage, dass freie Software gerade die dicken Fische im Teich, Eskia und Serbe,
ja.
Ich habe selbst damit zu tun, die sind verdammt teuer.
Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Also ich meine, ich arbeite seit 3 Jahren bei der Firma und ich habe bisher eigentlich nur GIS-Projekte gemacht. Also es gibt Referenzprojekte, ja. Marktlage würde ich sagen, die Leute haben begriffen, es gibt Alternativen zu ESRI oder es gibt, sagen wir so, es gibt immer mehr Leute, die wissen, dass es Alternativen gibt zu ESRI. Die meisten im kommunalen Bereich denken, die Alternative liegt im UNM Web Server, also Webmapping. Das Spannende ist, im Bereich irgendwie freie Software-Community sprechen mich alle auf Gras an. Im Bereich Kommunen, Behörden sagen alle, freie GIS-Software, das ist doch der UMM-Map-Server. Also sprich, für die ist eigentlich die Alternative zu ESRI besteht eigentlich nur im Webmapping-Bereich. Das heißt, wenn ich auf Desktop-Ebene bin und wirklich sehr komplexe Systeme einsetzen möchte, denken die meisten, es gibt keine Alternativen. Das fängt langsam an, dass die Leute auch sehen, dass es Alternativen gibt. Die besten Chancen, da Projekte zu kriegen, ist aber tatsächlich noch im Webmapping-Bereich. Im Desktop-Bereich hat man vor allen Dingen das Problem, dass die Kommunen ganz spezielle Anwendungen haben. Also da spricht man dann immer von dem Grünflächenkataster und von der Bauleitplanung und von dem Friedhofskataster und von dem Spielplatzkataster und von dem Baumkataster. Also die haben lauter Fragestellungen lauter Objekte, die irgendwie geografischen Bezug haben und wollen die irgendwie verwalten und irgendwelche Verwaltungsvorgänge damit abbilden. Also so etwas wie, ich erfasse meine Grünflächen oder der Friedhofsgärtner ist jetzt wieder über den Friedhof gegangen und da möchte ich das irgendwo eintragen können. Und dann klicke ich irgendwie auf den Friedhof und habe dann hinterher in meiner Datenbank drinstehen, wieder bearbeitet worden oder irgendwas in der Richtung. Also es gibt diverse Fälle in der Richtung. Es gibt aber gerade auf diesen Marktführerprodukten unglaublich viele Ingenieurbüros, die sich hingesetzt haben und einfach so eine Anwendung zusammengestrickt haben, die dann eben auf diesen Marktführer ESRI aufsetzen. Und da reinzukommen ist einfach extrem schwer, weil die Kommunen einfach das Konzept von freier Software noch nicht kapiert haben. Die schreiben dann aus, wir wollen ein System, das das und das kann. Und man muss dann irgendwie eine Woche, bevor die sich entscheiden, eine Testinstallation zur Verfügung stellen, dass sie mal ein bisschen damit rumprobieren können. Das funktioniert mit freier Software nicht. Ich kann nicht 4 Wochen Entwicklung machen, um denen etwas zur Verfügung zu stellen, was sie testen können, bevor ich nicht weiß, dass ich das Geld dafür kriege. Das geht nicht. Das heißt, da ist noch sehr viel Argumentation notwendig, dass sie einfach begreifen, dass man das auch als Projekt ausschreiben kann und dass man einfach vorher definiert, was sie genau wollen und dass wir das dann in dem Rahmen entwickeln. Aber das sehe ich noch nicht. Das wird vielleicht in 1-2 Jahren mal soweit sein.
Ja, das ist eigentlich auch der Widerspruch, ne? Gerade weil es Behörden und Regierungen liegen, es in Open Source auf die Fahne geschrieben haben,
ja.
Wieder, aber es nie anwenden. Oder es ist ganz selten in den Stellen, wo es da.
Ja.
Ja,
also wie gesagt, das ist Webmapping-Bereich fängt an und interessanterweise in den größeren Behörden, da sind dann wieder die Geodateninfrastrukturen interessant. Die haben einfach das Problem, ganz viele Unterbehörden, die unterschiedliche Geodaten verwalten und die müssen jetzt gemeinsam genutzt werden. Und das ist eben dieses Konzept Geodateninfrastrukturen mit diesen OGC-Spezifikationen. Da gibt es zwar dann auch immer die Marktführer, die da reingehen, aber da hat man durchaus mit diesem Degree, mit einer vernünftigen Datenbank dahinter, durchaus noch Chancen, was zu kriegen. Also dann im größeren Bereich, da ist es so, hat das Ganze sowieso immer wieder mehr Projektcharakter. Da kann man mit den Leuten durchaus noch argumentieren und da was hinbekommen mit freier Software. Aber wie gesagt, so dieser kleine Kataster-Verwaltungssoftware, das sehe ich im Moment noch nicht, dass das was wird. Im Bereich Firmen habe ich das Problem, dass meistens die Geodaten wieder nicht vorhanden sind. Also ich habe schon das Problem gehabt, dass wir Projekte hatten und wo nachher die Geodaten mehr gekostet haben als die Softwareentwicklung und dann sagt die Firma auch, nee, machen wir nicht, ist uns zu teuer. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Die Rechte für den Beitrag liegen bei dem Referenten. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.